Inforadio Podcast.
Berlin und Brandenburg machen sich locker, zumindest ein bisschen. Die Landesregierungen lassen wieder mehr Alltag zu, begleitet von Warnungen, denn nicht nur die Bundeskanzlerin fürchtet, dass die bisherigen Erfolge bei der Viruseindämmung aufs Spiel gesetzt werden. Damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie Jan Menzel. Wer darf wann wieder öffnen? Kann für das Shoppingcenter die gleiche Regel gelten wie für den Laden um die Ecke? Und wie fair ist es, dass Restaurants und Hotels auf absehbare Zeit zubleiben? All das hat der Berliner Senat in dieser Woche abgewogen. Für die Gastronomie gibt es bis auf Weiteres keine Rückkehr in die Normalität, für den Einzelhandel schon. Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen öffnen, auch die großen Malls. Eine Maskenpflicht in Berliner Geschäften gibt es nicht, dafür aber die dringende Empfehlung, Mund und Nase zu bedecken. Anders im ÖPNV. Ab Montag dürfen Fahrgäste in Berliner Bussen und Bahnen nur noch mit Mundschutz unterwegs sein. Wie die aktuellen Regelungen für Brandenburg aussehen, fasst Thorsten Südow zusammen.
Weil von Normalität keine Rede sein könne und Brandenburg und Berlin eine gemeinsame Region sind, muss ab Montag Mund-Nasenschutz getragen werden, sagt SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Das gelte in Bussen, in Bahnen und, anders als in Berlin, auch beim Einkauf. Das gelte für alle ab dem 6. Lebensjahr.
Wir haben einen gemeinsamen Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mit Berlin. Und das macht natürlich wenig Sinn, wenn ein Zug von Berlin nach Brandenburg fährt, ab einem bestimmten Bahnhof zu sagen, jetzt gilt hier eine Maskenpflicht.
Dietmar Woidke hat zur Pressekonferenz eine weiße, handgefertigte Maske mitgebracht.
Hauptsache Mund und Nase sind bedeckt. Es schadet nicht. Und wenn nur eine Infektion von 100 dadurch verhindert werden kann, ist es, glaube ich, gerechtfertigt, eine solche Maske zu tragen.
Verkehrsbetriebe, Ordnungs- und Gesundheitsämter und auch die Polizei würden die Mund-Nasen-Schutzpflicht kontrollieren. Von Bußgeldern sei noch keine Rede, so Innenminister Michael Stübgen von der CDU. Die Landesregierung in Potsdam hat auch beschlossen, dass ab 4. Mai Versammlungen im Freien, aber auch Gottesdienste und andere religiöse Feiern mit bis zu 50 Personen erlaubt sind, wenn die Hygienestandards eingehalten werden. Auch Friseurbetriebe dürfen ab 4. Mai wieder öffnen. Lange diskutiert wurde die Öffnung von Kinderspielplätzen zwischen Wittenberge und Cottbus. Anders als in Berlin bleiben sie noch geschlossen, Ministerpräsident Woidke.
Wir haben keine eindeutigen Belege dafür, dass Kinder nicht als Überträger fungieren können. Wir haben Belege dafür, dass Kinder nicht so häufig schwer erkranken wie Erwachsene. Das heißt, hier das Risiko deutlich geringer ist. Aber Spielplätze sind Orte, an denen naturgemäß Kinder miteinander in Kontakt stehen. Und das gibt, glaube ich, ein großes Risiko.
Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen erinnert die Brandenburger daran, die 2 Meter Abstandsregel unbedingt einzuhalten. Die Krankenhäuser im Land sieht sie gut vorbereitet.
Wir haben inzwischen 886 Beatmungsplätze und das bringt uns dann jetzt auch in der Diskussion, wie müssen wir da vorsichtig nachsteuern, weil man ein Brachliegen so hoher Kapazitäten dann auch vor anderen Erkrankten nicht mehr rechtfertigen kann.
Besonnenheit und Geduld bleiben im Land wichtig, so Woidke, Stübgen und Nonnemacher.
Die jüngsten Corona-Beschlüsse der Landesregierung in Brandenburg, Thorsten Südow, berichtete. Homeschooling wird das genannt, was die Schüler nun seit Wochen praktizieren. Statt gemeinsam in der Klasse zu lernen, werden die Aufgaben zu Hause alleine mehr oder minder gut abgearbeitet. Priorität hatten bislang die Abiturienten, deren Prüfungen nach den Osterferien angelaufen sind. Am Montag kehren nun die Berliner Zehntklässler wieder in den Unterricht und in die Schulen zurück. Kirsten Buchmann über das langsame Hochfahren des Schulbetriebs.
Einbahnstraßenmarkierungen für die Schüler auf den Fluren, Abstandshinweise im ganzen Gebäude. In Reinickendorf bereitet der Rektor der Julius-Leber-Schule, Roger Jungmann, alles darauf vor, dass die Zehntklässler wiederkommen.
Das ist alles da. Wir haben eine Lieferung mit Desinfektionsmitteln von der Reinigungsfirma gekriegt. Also ich gehe von einem ordnungsgemäßen Start aus als Schulleiter.
Seine Schüler sollen am Montag als erstes in der Aula klassenweise Verhaltensregeln erklärt bekommen. Vor allem Abstand halten, 1,5 bis 2 Meter.
Dann werden sie am nächsten Schultag entsprechend der Auflagen empfangen unten am Eingang. Natürlich einzeln müssen sie das Gebäude betreten. Sie werden zeitversetzt starten. sodass sie auch vernünftig die 1,5 Meter bis 2 Meter einhalten können.
Für ihren Unterricht werden die Schüler in kleine Gruppen aufgeteilt. Jeweils eine Klasse wird von 3 Lehrern parallel in 3 Räumen unterrichtet, zum Beispiel in Deutsch.
Und dann müssen sich die Kollegen halt absprechen, was in dieser Deutschstunde dann gemacht wird. Und das ist dann besonders schwierig, weil natürlich nicht alle Kollegen Deutsch studiert haben.
Personalintensiv ist das Ganze auch. Die rund 100 Schüler allein seines 10. Jahrgangs aufgeteilt auf kleine Gruppen zu unterrichten, damit ist sein halbes Kollegium beschäftigt. Manche Lehrer werden wegen ihres Alters oder gesundheitlicher Risiken während der Corona-Pandemie allerdings nicht vor den Schülern stehen, sagt Roger Jungmann.
Wenn alle Kollegen da wären, könnte ich maximal den Unterricht für 2 Jahrgänge garantieren.
Also erstmal für den 10. und dann für den 9. Jahrgang, der ab 4. Mai dazukommt. Wenn die Präsentationsprüfungen der Zehntklässler für den mittleren Schulabschluss vorbei sind, möchte der Schulleiter aber Schritt für Schritt den Unterricht auch für die Jüngeren organisieren, nach dem Schema 2 Tage in der Woche in der Schule lernen und die anderen Tage zu Hause. Sobald die Jugendlichen wieder in die Schule zurückkehren, wird sich herausstellen, auf welchem Stand sie nach wochenlangem Lernen zu Hause sind. Roger Jungmann geht davon aus, dass während der Corona-Schließzeit die Hälfte seiner Schüler die Aufgaben zu Hause regelmäßig bearbeitet hat, die andere Hälfte wohl eher sporadisch. Die Leiterin der Heinz-Brandt-Schule, Miriam Pech, erwartet ebenfalls große Unterschiede.
Je nachdem, welche häuslichen Bedingungen die haben, ne, haben die eine Unterstützung von zu Hause, sind Mama, Papa, also Bezugspersonen da, die sie mit unterstützen können. Ich glaube insgesamt, dass die Lehrerinnen und Lehrer in der Stadt sehr, sehr ambitioniert hinterher waren mit dem Online-Unterricht. Nichtsdestotrotz erreicht man nicht alle, ne? Haben wir auch nicht.
Das heißt, die Kenntnisse der Schüler werden weiter auseinanderklaffen als bisher.
Ab Montag kehren die Zehntklässler in die Klassen zurück. Kirsten Buchmann war das. Kita-Kinder und wohl noch mehr ihre Eltern müssen sich dagegen noch etwas länger gedulden. Ebenfalls ab Montag wird zunächst die Notbetreuung ausgeweitet. Wann aber wieder alle Kinder kommen können, steht in den Sternen. Ein kleiner Lichtblick könnte da sein, dass die Berliner Bezirke ab 30. April die Spielplätze wieder freigeben. Allerdings entscheidet jeder Bezirk dann für sich, welche Regeln für die kleinen Nutzer gelten. Nina Amin.
Eigentlich sei der beste Infektionsschutz gegen das Coronavirus, die Spielplätze geschlossen zu halten, sagte Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Klebank dem RBB. Aber da Kinder sich natürlich bewegen wollen, sollen die Plätze ab kommenden Donnerstag wieder freigegeben werden. Mit klaren Regeln.
Natürlich unter Beachtung, soweit jedenfalls möglich und auch den Kindern vermittelbar, Abstandsregeln, soweit wie möglich keine Überfüllung von Spielplätzen verursachen. Einzelne Verhaltensregeln werden Bezirke noch gesondert und jeweils für sich erlassen.
Auch könnte es sein, dass nicht alle Berliner Spielplätze sofort am 30. April wieder auf sind. Einige müssten erst noch repariert oder gereinigt werden. Die Reaktionen auf die angekündigte Wiedereröffnung sind unterschiedlich. Die grüne Fraktionschefin Silke Gebel begrüßte den Entschluss, appellierte jedoch an die Familien, verantwortungsvoll mit dieser Lockerung umzugehen. FDP und CDU hingegen lehnen es ab, die Spielplätze schon wieder zu öffnen. Hygiene- und Abstandsregeln seien auf Kinderspielplätzen kaum einzuhalten.
Soweit Nina Amin. Brandenburg steht in der Corona-Krise vor einer Premiere. Erstmals werden Soldaten der Bundeswehr im Gesundheitsamt eingesetzt. Besondere Umstände erfordern offensichtlich besondere Maßnahmen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen hat gemeinsam mit Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Gesundheitsamt in Königs Wusterhausen besucht und ein Projekt der Amtshilfe vorgestellt, das Schule machen dürfte. Amelie Ernst berichtet.
Das Gesundheitsamt in Königs Wusterhausen ist das bundesweit erste, in dem seit Dienstag auch 10 Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst tun. Im Kampf gegen Corona und vor allem am Telefon, sagt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen.
Wir werden voraussichtlich in den nächsten Wochen und Monaten mit plötzlichen Clusterbildungen zu tun haben. Und da ist ganz entscheidend, dass man sehr schnell über Kontrolle und Isolation die Ausbreitung dieser Cluster, wie wir es Ernst von Bergmann jetzt auch beobachten konnten, reduzieren können. Und da ist dieser Einsatz besonders wichtig.
Die Landesregierung hatte die Bundeswehr vor 2 Wochen um Unterstützung bei der Arbeit in den Gesundheitsämtern gebeten. Am Dienstag dann hatten die ersten Soldaten ihre Arbeit aufgenommen. Sie werden nun in insgesamt 8 Brandenburger Gesundheitsämtern eingesetzt und sollen dort unter Aufsicht der festen Mitarbeiter die Infektionsketten zwischen Personen nachverfolgen. Dabei übernehmen die Soldatinnen und Soldaten keinerlei polizeiliche oder strafverfolgende Aufgaben, betont Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrem Besuch. Dies hatte zuvor unter anderem die AfD-Fraktion im Potsdamer Landtag behauptet.
Das ist heute für uns auch eine Premiere und Brandenburg ist damit auch ein Stück vor. Vorbild. Also es ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass die Soldaten hier keine hoheitlichen Aufgaben übernehmen. Das bleibt in Hand der Gesundheitsämter. Es geht vor allen Dingen darum, die Daten mitzusammeln, zu telefonieren. Also das, was jeder am Telefon mitbringen sollte, freundlich zu sein. Und das können Soldaten sehr gut.
Insgesamt sind in den Brandenburger Gesundheitsämtern knapp 100 Soldaten im Einsatz. Die Linke wirft der Landesregierung vor, die Bundeswehr als Stellenpool für den unterbesetzten öffentlichen Dienst zu benutzen. Vor dem Einsatz von Soldaten müssten zunächst alle anderen Möglichkeiten zur Personalverschiebung geprüft werden, so Marlene Block, die rechtspolitische Sprecherin der Linken im Landtag. Der Einsatz der Bundeswehr im Inland unterliege engen rechtlichen Grenzen. Auch jetzt müsse die Amtshilfe zumindest kritisch hinterfragt werden.
Soldaten helfen im Gesundheitsamt aus, Amelie Ernst berichtete. Und jetzt geht es um die sogenannten Alltagshelden. Menschen, die jetzt in dieser besonderen Zeit in besonders wichtigen Bereichen arbeiten und den Laden am Laufen halten. Das sind sicherlich zuallererst Pfleger und Ärzte in Kliniken und Heimen, aber auch viele andere. Der Senat will einigen von ihnen, nämlich den Landesbediensteten, eine Prämie von bis zu 1.000 Euro zahlen. Ute Schumacher.
Bekommen sollen das Geld vor allem die Mitarbeiter, die einer erhöhten gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt sind und daher Außergewöhnliches leisten, erklärt die Senatssprecherin. Dazu gehören neben Ärzten und Pflegern von Charité und Vivantes auch Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, Mitarbeiter der Gesundheitsämter, Erzieherinnen und Erzieher im Notbetrieb in städtischen Kitas und Horten und Mitarbeiter der Jobcenter. Insgesamt sollen neben dem Klinikpersonal nach RBB-Informationen rund 29.000 Landesbedienstete bedacht werden. Auch die bereits zugesagten Prämien von 450 Euro für Ärzte und Pfleger bei Vivantes und Charité sollen bis Jahresende auf 1.000 Euro aufgestockt werden. Zur Finanzierung der steuerfreien Corona-Prämien will der Senat die im Haushalt für dieses Jahr bereits eingestellten 41 Millionen Euro für die sogenannte Ballungsraumzulage heranziehen. Die Umwidmung soll im Rahmen des zweiten Nachtragshaushalts im Mai erfolgen. Der Senat hofft, dass auch private Unternehmen ähnliche Prämien für systemrelevante Mitarbeiter ausloben. Die Prämien gehen zurück auf ein Versprechen, das der regierende Bürgermeister Michael Müller in seiner Regierungserklärung am 26. März abgegeben hatte.
Ute Schumacher über die Prämie für Alltagshelden. Die Pandemie bringt es mit sich, dass inzwischen in ganz anderen finanziellen Dimensionen gerechnet wird. Milliarden geben Bund und Länder aus, um die Folgen der Corona-Krise aufzufangen. Da sind die Wirtschaftsförderprogramme für notleidende Unternehmen, Selbstständige und Kulturschaffende, aber auch gigantische Beschaffungsprogramme für Schutzausrüstungen. Der Senat hat binnen kurzer Zeit sehr viel Geld in die Hand genommen, obwohl für das Geldverteilen eigentlich das Parlament zuständig ist. Weshalb die rot-rot-grüne Landesregierung nun einen Nachtragshaushalt präsentiert hat, der im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses beraten wurde. Mehr von Thorsten Gabriel.
Für den Finanzsenator ist der Nachtragshaushalt vor allem ein Akt der Transparenz. Seht her, so sind wir mit dem Geld umgegangen. Millionen flossen da etwa in Soforthilfen, etwa für Selbstständige, und fließen immer noch. Die beiden größten Sorgenkinder des Landes sind wirtschaftlich aber zwei große Unternehmen, die landeseigene Messe und die Flughafengesellschaft. Zur Messe sagt Finanzsenator Matthias Kollatz:
Wir müssen damit rechnen, dass wir in der Messe von März bis März 2021 auf jeden Fall im Wesentlichen ein Ausfall aller wesentlichen Veranstaltungen zu. Damit müssen wir auf jeden Fall rechnen. Das würde dazu führen, dass wir ungefähr 105 Millionen operative Verluste einfahren.
Beim Flughafen ein ähnliches Bild. Der Flugverkehr ist nahezu komplett zusammengebrochen. Die Flughafengesellschaft FBB beziffert den operativen Verlust vorläufig auf rund 300 Millionen Euro. Berlin müsste als Gesellschafter wohl ein Drittel auffangen. Doch da hebt der Grünen-Abgeordnete Daniel Wesener die Hand. Seine Fraktion will das dann doch genau vorgerechnet haben.
Um es ganz deutlich zu sagen, wenn die FBB glaubt, dass sie damit irgendwelche Landebahnen oder irgendwelche zusätzlichen Terminals oder was Herr Lüttke-Dahldrupp sonst noch alles auf dem Wunschzettel hat, sich auf diese Art und Weise quersubventionieren lassen kann, dann sagen wir dazu eindeutig Nein.
Ansonsten aber erntet der Finanzsenator von den Haushältern im Grundsatz durchweg Zuspruch für seinen Nachtragshaushalt, auch von Seiten der Opposition. Die FDP-Abgeordnete Sibylle Meister bilanziert:
Es ist wirklich so, dass dieser Nachtragshaushalt eine Summe all der Entscheidungen ist, die wir, glaube ich, auch alle fraktionsübergreifend mittragen werden und können.
Fest steht auch, Dieser Nachtragshaushalt ist erst ein erster Schritt. Weitere Entscheidungen müssen folgen. Und der Finanzsenator stellte bereits in Aussicht, dass Berlin im ersten Schritt zwar noch nicht in eine neue Verschuldung rutscht, dies aber das Jahr über wohl nicht so bleiben dürfte.
Wie die Pandemie den Landesfinanzen zusetzt, das war Thorsten Gabriel. Und das war auch der landespolitische Wochenrückblick für Berlin und Brandenburg. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise gibt es natürlich hier bei uns in den Nachrichten. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt Jan Menzel.
Inforadio Podcast.